Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die einen starten morgen in die Schulferien, die anderen kommen in den nächsten Tagen schon wieder zurück in die Klassenzimmer. Und noch ist nirgendwo in Deutschland klar und deutlich benannt, wie es weitergeht im kommenden Schuljahr mit Pandemie, Schutzmaßnahmen und Personalmangel. Als Lehrer im Schuldienst keine guten Zeiten.
Das waren sehr, sehr stressige Jahre, vor allem die letzten jetzt unter Corona-Zeiten. Also ich bin mittlerweile ganz froh, dass der Ruhestand kommt. Am Anfang des Jahres habe ich noch mit mir gehadert, aber die letzten Wochen finde ich, es passt.
Dieser Lehrer kehrt nach diesen Schulferien nicht mehr an die Schule zurück. Und so viele werden doch hierzulande gebraucht. Allein Nordrhein-Westfalen hat aktuell über 4.300 unbesetzte Lehrerstellen. Im größten Bundesland wird hinter den Kulissen an Konzepten gearbeitet. Heute sollte es spruchreife Antworten geben zu allen Fragen rund um das neue Schuljahr. Das und mehr jetzt im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. Traditionell informiert das NRW-Bildungsministerium kurz vor dem Start ins Schuljahr über das, was kommt. Aber ganz so kurzfristig wie in den vergangenen Jahren wollte es die neue Landesbildungsministerin Dorothee Feller dann doch nicht halten und hat sich nun schon zwei Wochen vor Ferienende geäußert. Schließlich sollen sich die mehr als 160.000 Lehrerinnen und Lehrer ausreichend vorbereiten können und die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes und ihre Eltern sollen wissen, was auf sie zukommt. Meine Kollegin Felicitas Böselager war in Düsseldorf. Dort ist vor wenigen Minuten die Pressekonferenz des Ministeriums zu Ende gegangen. Felicitas, mit Spannung war erwartet worden, ob für das neue Schuljahr erneut Corona-Regeln definiert werden. Wie sieht es damit aus?
Ja, also Regeln, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Es wurden Handlungsempfehlungen herausgegeben vom Schulministerium und ganz klar die Priorität gesagt, mehrmals sehr deutlich, dass die Schulen auf jeden Fall offen bleiben sollen. Das sei jetzt erstmal die allerhöchste Priorität. Und dazu soll es dann anlassbezogenes Testen geben, also als Infektionsschutz. Das heißt, dass wenn Kinder Symptome haben, dann können sie sich zu Hause selbst testen oder halt ihre Eltern testen sie und dann im Zweifelsfall zu Hause bleiben. Und auch Lehrkräfte sollen anlassbezogen im Ausnahmefall testen können, wenn ein Kind Symptome hat, aber sich zu Hause nicht testen lassen konnte. Dann kann ein Lehrer testen, aber nur, wenn das Kind das will. Wenn das Kind Symptome hat und sich nicht testen lassen kann oder will, dann kann auch der Lehrer nichts machen, kann das Kind nicht nach Hause schicken. Also richtige Regeln gab es eigentlich nicht.
Distanzunterricht scheint ausgeschlossen zu sein. Die Maskenpflicht auch?
Ja, die Maskenpflicht ist auch ausgeschlossen, allein weil das rechtlich nicht geht, weil das Bundesinfektionsschutzgesetz das nicht zulässt für Schulen. Aber das Schulministerium hat das Maskentragen empfohlen. Also die Schülerinnen und Schüler sollen Masken tragen, Lehrerinnen und Lehrern auch, aber man kann es eben niemandem vorschreiben. Und die Schulen sollen mit dieser Empfehlung verantwortungsvoll, was auch immer das heißt, umgehen.
Jetzt hat die SPD-Opposition im Vorfeld gefordert, dass es klare Stufenpläne gibt, ab wann die Schulen eigenverantwortlich welche Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen dürfen. Heißt das nach dieser Pressekonferenz, das, was die Opposition gefordert hat, findet nicht statt?
Ja, das heißt es, das findet nicht statt und das hat die Opposition auch umgehend kritisiert. Aber das Ministerium hat eben eher Handlungsoptionen für die Schulen rausgegeben als irgendwelche Stufenszenarien.
Stichwort Lüftung, das ist ja auch eine Maßnahme gegen eine Corona-Infektion. Gab es dazu etwas?
Ja, das war auch alles sehr vage. Da heißt es, dass man also vor Ort prüft, wo Luftreinigungssysteme nötig wären. Aber es käme vor allem darauf an, also mit offenem Fenster zu lüften. Das sei nun die Maßnahme Nummer eins. Und dabei bleibt es die Empfehlung, regelmäßig zu lüften.
Jetzt haben wir eine mögliche Gasmangellage oder vielmehr, sie ist ja schon da. Wie stark sie werden wird, das werden wir sehen. Gab es dazu etwas, dass Lüften und Heizen sich ja nun widersprechen?
Ja, so konkret gab es dazu nichts, aber die Ministerin hat gesagt, dass sie sowohl mit dem NRW-Wirtschaftsministerium als auch mit dem Bund im Gespräch sei und ihr zugesichert wurde, dass Schulen zu den geschützten Kunden bei einem Notfallplan Gas gehören und dass sie sich dafür einsetzt, dass es auch so bleibt, dass Schulen weiterhin mit Gas versorgt werden zum Heizen.
Neben der Sorge um eine neue Corona-Welle im Herbst gehört der chronische Fachkräftemangel an den Schulen zu einer vordringlichen Baustelle. Es fehlen über 4.300 Lehrkräfte in NRW. Was will NRW unternehmen? Hat die Ministerin dazu etwas gesagt?
Ja, da hat sie die Pläne aus dem Koalitionsvertrag bekräftigt. Da stehen nämlich drin, dass 10.000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden sollen. Und zwar explizit, dass es um die Personen geht und nicht um die Stellen, weil das hat sie heute auch nochmal betont, wenn man 10.000 neue Stellen schafft, dann können diese Stellen die Schülerinnen und Schüler ja nicht unterrichten, sondern braucht die Menschen dahinter. Wo genau die jetzt herkommen sollen, diese 10.000 Lehrerinnen und Lehrer, das hat sie heute noch nicht beantwortet. Ein Hebel ist die A13-Besoldung, über die hier in Nordrhein-Westfalen schon seit langem diskutiert wird. Vor allem, dass Grundschullehrkräfte die A13-Besoldung auch erhalten. Da hat Feller gesagt, dass sie mit dem Finanzministerium in Kontakt sei, aber auch da hat sie jetzt noch keinen konkreten Zeitplan genannt.
Ein weiteres Thema in NRW ist der Schulstart, der sich verzögern könnte oder später starten würde um 9 Uhr. Wurde darüber auch noch mal gesprochen?
Ja, ganz kurz wurde darüber gesprochen, das Ministerium arbeitet wohl an Konzepten, die das dann einzelnen Schulen ermöglichen kann. Aber mir kam es so vor, als ob die Ministerin auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert sei, weil sie sehr betont hat, wie schwierig es sei, diesen Schulstart auf 9 Uhr zu verlegen, einfach weil da so viel dranhängt, der ÖPNV, also die Zeiten der Schulbusse oder Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen müssen und nicht erst um 9 Uhr mit ihren Kindern an der Schule aufschlagen können.
Mit einem Satz, wie war der Eindruck von der neuen NRW-Schulministerin?
Gut informiert, aber noch ein bisschen hölzern.
Wir haben viel zu erwarten. Danke an Felicitas Böselager, die uns informiert hat darüber, wie das neue NRW-Schuljahr ablaufen wird. Während Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen schon wieder dabei sind, an Stundenplänen zu basteln und Füllideen für mögliche Lücken zu entwickeln, Lehrerinnen und Lehrer sich gerade vorbereiten und schon intensiv mit Unterrichtsinhalten und Lehrmethoden beschäftigen, stehen für die Lehrkräfte in Bayern die großen Ferien gerade vor der Tür. Morgen ist dort letzter Schultag. Was geht Ihnen an diesem Tag durch den Kopf? Wovon träumen Sie? Was wünschen Sie sich? Meine Kollegin Andrea Wojtkowiak hat zugehört.
Mein Wunsch ist, dass das nächste Schuljahr auf jeden Fall ein normaleres Schuljahr werden wird. Denn ich persönlich empfinde das vergangene Schuljahr als ein sehr anstrengendes Schuljahr. Es waren viele Schüler krank, es gab einen hohen Krankenstand im Personal. Die Noten mussten trotzdem gemacht werden. Und insofern wünsche ich mir, dass das nächste Schuljahr da ein bisschen vielleicht mehr Stabilität hat, dass alles nicht so durcheinander gewirbelt wird und wir ein bisschen ein normaleres Schuljahr haben werden. Privat wünsche ich mir einfach, dass ich mich jetzt ein bisschen erholen kann, ein bisschen Abstand von der Schule und dann wieder neu starten kann.
Ich bin jetzt erst seit einem halben Jahr Lehrer und verbeamtet. Der Wunsch ist einfach, dass ich mich hier an der Schule jetzt erstmal integrieren kann, dass ich meine eigenen Projekte irgendwie aufziehen kann, so wie ich mir das vorstelle. Und dass mir auch der Lehrberuf, was er bis jetzt schon meistens tut, das zurückgibt, was ich mir davon erwarte. Viel mit den Kindern arbeiten und vor allem die Entwicklung der Kinder zu sehen. Und das ist so das, was das Schönste am Lehrberuf ist und wo ich hin möchte. Aber jetzt für die Sommerferien einfach, das sind meine ersten Sommerferien, wo ich mich um nichts kümmern muss. Die letzten Sommerferien waren noch Seminararbeit und sonst irgendwas. Und jetzt ist einfach mal abschalten und da freue ich mich riesig drauf.
Natürlich wünsche ich mir, dass wir einfach nur noch Präsenzunterricht haben, wir viel Musik machen dürfen, also gerade im Musikunterricht, ich bin Musiklehrerin, durften wir nicht singen, durften wir nicht musizieren, durften wir wenig Gruppenarbeit machen und das finde ich ist jetzt auf einem ganz guten Weg. Das wünsche ich mir für das kommende Jahr und für alle nächsten Jahre, die noch kommen in meinem Lehrerdasein.
Als einige Schüler in den Praktika waren, haben wir Lehrerfortbildung gemacht und die würde ich gerne in der ersten Ferienwoche und dann im Verlauf der Ferien zu Hause mal ausprobieren. Das geht um virtuelle Exkursionen, virtuelle Escape Rooms, digitale Schnitzeljagden oder auch tatsächlich reale Schnitzeljagden, so Geocaching-Style. Und dann tatsächlich auch ein bisschen erholen. Dann drückt man natürlich die Daumen, dass es fürs nächste Schuljahr einfach mal normal Schule sein kann und darf. Das wäre das Coolste, glaube ich, das Schönste.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Lehrerinnen und Lehrern. Der Druck, der auf ihnen lastet, ist groß. Die Erwartungen von Schülern und Schülerinnen, Eltern, von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Die Belastung durch große Klassen, weil zu wenig Personal da ist, durch zusätzliche Vertretungsstunden, weil Kollegen ausfallen, die sind gestiegen. Und dann sind da noch die Erwartungen an sich selbst. Manch einem, manch einer versagt da die Stimme. Und gerade vor einer lauten Klasse ist das kein Vergnügen. Viele Lehrkräfte leiden an Stimmproblemen, bekannt ist das weniger. Auch, dass Unterrichtsausfälle unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass Lehrkräfte nicht mehr sprechen können. Gemeinsam mit der Uni Regensburg hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit jetzt ein Präventionsprojekt gestartet, das Lehrkräften wieder zu mehr Durchsetzungsvermögen verhelfen soll. Nicht schaden kann es sich schon als Lehramtsstudierender, Tipps und Tricks mitzunehmen. Wie genau das klingt, das hat Susanne Lettenbauer für uns.
Kräftig bläst Christian Gegner durch das Plastikblasrohr in die halbgefüllte Wasserflasche. An den Lippen vibriert es. Ungefähr 15 Sekunden, dann noch einmal. Christian Gegner ist Dozent und Geschäftsführer am Zentrum für Sprache und Kommunikation an der Universität Regensburg. Bei ihm sprechen Lehramtsstudierende vor, wenn die Stimme zu kratzen beginnt, wenn im Referendariat die ersten Probleme nach einem Tag Schule auftreten. Dann screent er die Stimme, bestimmt das vorhandene natürliche Spektrum des Stimmumfangs, gibt Tipps.
Da helfen auch kleine Übungen. Zum Beispiel, wenn man vorm Spiegel am Morgen steht, ganz leicht zu summen beginnt und die Brustkorb dabei abklopft. Ungefähr so.
Gerade Lehrkräfte müssen reden und das oft den ganzen Tag, sagt Gegner. Morgens die Stimme aufwärmen, wie es Sportler tun, sollte eigentlich Lehramtsstudierenden von Anfang an mitgegeben werden. Aber daran hake es. Das jetzt gestartete Präventionsprojekt, an dessen Ende eine Smartphone-App mit Tipps und täglichen Tricks stehen soll, sei deshalb längst überfällig in Bayern.
Das Wichtigste für mich an dem Projekt ist, dass es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist aus unterschiedlichen Fachbereichen. Es ist die Sprechwissenschaft und Sprecherziehung mit dabei, es sind allerdings auch die medizinischen Psychologen mit dabei und die Methoden der empirischen Bildungsforschung. Und durch diese holistische Sichtweise, also von unterschiedlichen Seiten auf dieses komplexe Phänomen Stimme, versuchen wir auch, alle unterschiedlichen Facetten abzudecken.
Wie gravierend es ohne eine spezielle Stimmbildung für Lehrkräfte werden kann, weiß Friederike Brunner-Gündner. Als Mittelschullehrerin muss sie oft lauter werden, um bei den Klassen durchzudringen.
Bei mir ist es im zweiten Jahr eigentlich nach dem Referendariat mit Kehlkopfentzündungen losgegangen. Und danach also wirklich komplett am Anfang eine pro Jahr, dann sind es zwei geworden und dann im Sommer ist dann auch noch losgegangen, also nicht nur zur üblichen Erkältungszeit.
Und damit ist sie nicht allein.
Wirkliche Probleme hatte ich, als ich gemerkt habe, bei jeder Erkältung ist die Stimme eigentlich ganz weg. Und dann halt zum HNO gegangen bin und der dann auch ein Stimmbandknötchen diagnostiziert hat, was also durchaus öfter vorkommt. Und das ist einfach, man muss ja dann trotzdem den Unterricht führen und leiten und dann geht man halt drüber. Und nochmal und nochmal und dann ist irgendwann weg.
So Hedwig Huber-Reder, Lehrerin an der Vosbos Berufsschule Regensburg. Weil logopädische Behandlungen nicht halfen, entwickelte sie eigene Hilfsmaßnahmen, die sie auch an das Kollegium weitergibt. Zum Beispiel mit Headset und Lautsprecher arbeiten, oder?
Was zu trinken mitnehmen auf jeden Fall und auch benutzen. Teilweise auch bin ich in meiner 11., 12. Klasse dagestanden. Grundschullehramt wird's wissen, der Schweigefuchs, dass man also ein nonverbales Signal bis hin zum halt die Fresse stier, wenn es aggressiver wird, weil keiner drauf
hört. Auf der einen Seite hört man diese Tipps, aber die dann auch wirklich umzusetzen, ist dann wieder die andere Sache. Hat man die Zeit, nimmt man sich die Zeit dafür. Aber wenn man so ein Projekt hat, wenn man so eine App hat, mit dem man arbeiten kann, ist das natürlich super.
Meint Vanessa Nagel, Lehramtsstudierende für Deutsch, Mathe und Evangelische Theologie. In anderen Bundesländern sei das Thema bereits stärker verankert, kritisiert Caroline Sabbat, seit einem halben Jahr die Rhetorik- und Kommunikationstrainerin am uni-eigenen Communication and Voice Center for Teachers in Regensburg. Ob Baden-Württemberg, wo Stimmbildung zum Lehramtsstudium dazugehört, oder in den östlichen Bundesländern, wo zum Beispiel an der Universität Halle eine Webanwendung Körper, Haltung, Stimme den Studierenden, aber auch Lehrkräften bereits zur Verfügung steht.
Wir bemühen uns darum, eine Website aufzubauen, wo wir jetzt beispielsweise auch einen Online-Test haben, wo interessierte Studierende, so wie früher in der Bravo, einfach ein paar Fragen anklicken und hinterher im Ampelsystem eine kleine Antwort darauf bekommen. Hey, hör mal, ich glaube, du solltest dich mal beraten lassen. Oder auch im Moment alles gut, aber sei wachsam.
Es gehe aber nicht nur darum, die Stimme physiologisch gesund zu erhalten, um lange vor Klassen bestehen zu können und Stundenausfall zu begrenzen. Eine geschulte und trainierte Stimme beeinflusse auch das Lernverhalten in der Klasse, hat man in Regensburg erforscht. Dunklen, angenehmen Stimmen hören Kinder und Jugendliche eher zu. In Rheinland-Pfalz geht in der Hochschulwelt bundesweit Einmaliges vor. Die Unilandschaft wird einmal von links auf rechts umgekrempelt. Hochschulneuordnung nennt sich das. Konkret bedeutet es, die Universität Koblenz wird eigenständig ohne den vormaligen Standort Landau und bekommt 2023 einen neuen Präsidenten. Landau gesellt sich ab Anfang kommenden Jahres zur TU Kaiserslautern. Eine gemeinsame Grundordnung für die künftige Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau wurde jetzt einstimmig beschlossen und vom Land genehmigt. Warum das Ganze? Weil das bisherige Doppel Koblenz-Landau auf 180 Kilometer Distanz nicht gelungen war, Forschung und Lehre zusammenzubinden. Anke Petermann über die ungewöhnliche Entflechtungs- und Fusionspläne.
Die erste Etappe der Neuaufstellung ist bewältigt. Die beteiligten Hochschulleitungen in Koblenz, Kaiserslautern und Landau scheinen aufzuatmen, sprechen von Freude und Stolz. Die Neuordnung sei für alle das Beste. Anfangs hatte der Campus Landau zwar noch befürchtet, vom neuen großen Partner in Kaiserslautern untergebuttert zu werden. Doch jetzt hoffen die beiden Standorte gemeinsam mit dem Land, Synergien besser nutzen zu können, als das auf die weite Distanz zwischen Koblenz im Rheinland und dem südpfälzischen Landau je möglich war. Samuel Malesser vom Landauer AStA beobachtet Aufbruchsstimmung. Die Studierendenausschüsse waren eingebunden in den Prozess und trieben ihn voran, erzählt Malesser in einer Videoschalte. Und zwar insofern,
dass gerade die Studierenden schon sehr schnell, sehr intensiv zusammengearbeitet haben und mit einer Stimme gesprochen haben.
Es sei wichtig, künftig gemeinsame präsente Veranstaltungen für Studierende aus Kaiserslautern und dem 50 Kilometer entfernten Landau anzubieten, findet Samuel Malesser, der Anglistik und Soziologie im Zweifach-Bachelor studiert. Wichtig sei auch,
dass die Studierenden, die schon eingeschrieben sind, mit der Vorstellung, an dem Standort zu bleiben, dass die nicht gezwungen werden zu pendeln. Die Zusage gibt es aber auch, das wird nicht passieren. Für standortübergreifende Studiengänge, da hoffe ich doch, dass es die geben wird, da wird es vielleicht manchmal unausweichlich sein.
Arndt Pötsch-Hefter, Präsident der TU Kaiserslautern und Gabriele Schaumann, für den Standort Landau zuständige Vizepräsidentin, setzen bei der Fusion Anfang 2023 auf die Schwerpunkte Digitalisierung, Bildung und Nachhaltigkeit. Neue Lehrformate gehörten selbstverständlich dazu.
Wir haben jetzt sehr viel Erfahrung gemacht in Corona mit digitalen Medien. Wir können diese Dinge natürlich jetzt auch in Zukunft nutzen, um uns zu überlegen, wie man standortübergreifend Lehre organisiert.
Es gibt übrigens auch schon einen Studiengang im Bereich Umweltingenieurwesen, der sehr weit fortgeschritten ist, der schon jetzt standortübergreifend anbietet. Und Lehrveranstaltungen sind eben dann über solche digitalen Techniken verfügbar oder sollen verfügbar werden.
Mit der RPTU, der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität, entsteht eine Hochschule mit rund 300 Professoren und Professorinnen sowie 20.000 Studierenden. Die Kombination der in Kaiserslautern dominierenden Ingenieurwissenschaften mit den Umwelt- und Sozialwissenschaften plus Lehrkraftbildung in Landau erleichtert es, interdisziplinär zu forschen und zu lehren. Vom Land Rheinland-Pfalz wünscht sich Unipräsident Pötsch-Hefter genügend finanzielle Mittel, um die künftige RPTU zu einem Leuchtturm wissenschaftlicher Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität zu machen.
Wir würden gerne da, wo wir stark sind, extra Zentren aufbauen, die für Forschung und Lehre die Sache nochmal auf ein Niveau hebt, dass man dann von Deutschland auf diese Universität schaut. Das ist als ein wissenschaftliches Zentrum zu verstehen. Und da würden wir natürlich dann auch eine Unterstützung uns vorstellen im Sinne von neue Professuren, die das sozusagen vom Profil her noch abrunden, das, was aktuell schon da ist.
Bis Ende 2023 finanziert Rheinland-Pfalz erst einmal die Entflechtung der bisherigen Uni-Standorte Koblenz und Landau sowie die neue Zusammenführung von Landau mit Kaiserslautern. Dafür sind 18 Millionen Euro vorgesehen. Was danach ist, wird derzeit verhandelt. Um die neue RPTU zu einer Einheit zu entwickeln, werde es etwa 5 Jahre dauern, glaubt Professor Pötsch-Hefter. Die Studierendenschaft wünscht sich, dass in dieser Zeit nicht nur strategische Fragen, sondern auch Alltagsprobleme gelöst werden. Als Dauerthemen nennt AStA-Referent Malessa die befristeten Verträge für den akademischen Mittelbau. Durch die unsicheren Arbeitsverhältnisse entstünden Lücken in der wissenschaftlichen Betreuung und damit Verzögerungen im Studium. Ein weiteres Problem, vor allem in Landau, sei,
dass zu wenig Bibliotheksplätze da sind oder die Bibliothek vielleicht nicht so ausgestattet ist, wie man es sich wünscht. Und deswegen sind es praktisch Sorgen, die schon vor dem Prozess da waren und sich dadurch intensivieren, weil jetzt der Fokus auf diesem Zusammenwachsen liegt und vielleicht gar nicht auf den Defiziten, die da waren.
Die Hochschullandschaft Rheinland-Pfalz baut sich um. Und wir bleiben kurz nochmal in der Hochschulwelt, die manche gar nicht von innen kennen, obwohl sie es vorgeben.
Campus und Karriere. International.
Diesen Sommer wird in Kenia gewählt. Ein Mega-Wahlsommer, könnte man sagen, denn gleichzeitig finden 6 Wahlen statt. Neben der Präsidentschaftswahl auch Parlaments-, Senats- und 47 Lokalparlamente werden gewählt. Wer aber gewählt werden will, der braucht Reputation und natürlich persönliche und schriftliche Referenzen sowie mindestens einen regulären Abschluss. Doch nicht jeder hat einen. Antje Dickans über Schummeldiplome.
Zeugnisse und Abschlüsse sind in Kenia unglaublich wichtig. So wichtig, dass auch bestimmte politische Ämter nur Uni-Absolventen offenstehen. Einige, die bei den bald anstehenden Wahlen im Rennen sind, haben da Zeugnisse aus dem Ärmel gezogen, von deren Existenz niemand vorher wusste. Bei einem prominenten Politiker machte die plötzliche Überflieger-Uni-Karriere dann doch misstrauisch. Senator Johnson Sakaja will den Disput um seine Kandidatur ausräumen, melden die Abendnachrichten. Er wies Vorwürfe zurück, dass sein Abschlusszeugnis gefälscht ist. Das braucht er, um sich zu qualifizieren. Sakaja möchte gerne Gouverneur in der Hauptstadt Nairobi werden. Sein Studium an einer Uni in Kenia brach der 37-Jährige schon vor langer Zeit ab. Aber plötzlich hatte er dann einen Abschluss in einem ganz anderen Fach von einer kleinen Universität im Nachbarland Uganda. Das komplette Studium angeblich durchgezogen innerhalb von 2 Jahren, ohne überhaupt an der Uni zu sein. Dafür hat er bezahlt, mutmaßten da viele. Ein Sprecher der Studierenden an der Universität von Nairobi war in Rage.
We are getting frustrated.
Wir sind frustriert und demoralisiert. Die Anforderungen im Studium sind hoch. Und dann kommt jemand daher und kauft sich einfach einen Abschluss. Ein anderer Politiker, der als Kandidat für das Präsidentenamt antritt, hat da deutlich mehr aufzuweisen. Ganze 14 Abschlüsse hat George Wajakoya, unter anderem von Universitäten in Großbritannien und den Niederlanden. Seine Qualifikation scheint außer Frage zu stehen. Sein Wahlprogramm ist allerdings ungewöhnlich. Er will im großen Stil Marihuana anbauen und weltweit verkaufen. Es ist wie mit dem Öl im Nahen Osten. Warum sollen wir die natürlichen Voraussetzungen, die Gott uns gegeben hat, nicht für den Export nutzen? Umfragen sehen den Marihuana-Fan schon bei fast 20% der Stimmen in einigen Wahlbezirken. Viele wollen einfach jemand Neuen, anstelle der immer gleichen Politiker, die nicht nur durch gefälschte Uni-Abschlüsse enttäuschen.
Und das war's für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.